herzlich in diesem Gottesdienst und wünsche Ihnen, dass Sie die äußeren Umstände heute nochmal genießen, was uns nächsten Sonntag hier blüht, weiß niemand ganz genau. Nur, dass es kein Missverständnis gibt. Das wird sicherlich einer der turbulentesten und buntesten Gottesdienste nächsten Sonntag. Nur er findet statt, unverboten, unverhindert, leicht bedrängt. So ungefähr unter diesem Motto während des Flohmarktes. Heute wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag. Wir lassen uns miteinander jetzt das Lied 461 singen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Gemeinschaft unter uns ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Wir wollen beten. Herr, wir loben dich, dass du versprochen hast, mit uns Gemeinschaft zu haben. Obwohl in unserem Leben so viel ist, was zu dir absolut nicht passt. Deshalb reinige uns in unseren Motiven, in unseren Worten, in unseren Taten und hilf uns neu zu erkennen, was du von uns getan haben willst. Wir beten weiter in der Stille. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Wir besprechen das Vaterunser und sind heute bei der zweiten Bitte. Dein Reich komme. Es ist schon traumhaft, wenn man sich überlegt, wie lange in der Christenheit dieses Gebet schon gebetet worden ist. Mindestens jeden Sonntag und wie viel Millionen Mal außerdem. Und dann immer auch wieder der Gebetssatz, dein Reich komme. Was ist denn das Ergebnis dieser millionenfachen Gebetsgemeinschaft? Ist das Ergebnis, dass die Herrschaft Gottes nun in dieser Welt bestimmend ist? Arko Habeck, der neue Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche, der hat das Problem einmal mit folgenden Sätzen zusammengefasst, das will ich Ihnen vorlesen, weil ich es eindrücklich finde. Er schreibt, Gott regiert, seine Herrschaft setzt sich durch, vor Augen haben wir anderes. König Fußball regiert und das Gleichgewicht des Schreckens, das Dogma der Besitz, Standswahrung und die Wachstumsideologie und immer der Tod. Hunger herrscht in Kalkutta, Arbeitslosigkeit in Chile, Profitgier in der Wall Street und unkontrollierbare Gewalt im Iran. Hass regiert Palästinenser und Terror die Nordiren, Schläfrigkeit die Kirchen und Verdrossenheit so viele Jugendliche. Wer regiert? Deine Herrschaft, deine Königsherrschaft, komme. Beten wir seit 2000 Jahren. Fragt man sich doch, welchen Sinn hat das eigentlich, dass wir das noch beten? Sollen wir die Bitte nicht einfach überspringen jetzt? Erwiesenermaßen ergebnislos abgehakt und Akten gelegt. Wir müssen also die Frage jetzt noch einmal stellen, wenn wir dieses Gebet sinnvoll weiterbeten wollen. Wer regiert die Welt? Das ist das Thema heute. Wer regiert die Welt? Die erste Frage, die dazu uns weiterhelfen soll, ist die Frage, ob die Königsherrschaft Jesu, ob die Königsherrschaft eine Königsherrschaft aller England ist. Aller England. Nun, ich will hier wirklich also nicht missverstanden werden. Ich will hier nichts Böses gegen die Queen sagen. Das ist diese malerische und teure Institution ist ja dem Herzen aller im Fernsehzeitalter sehr nah und so. Und deshalb will ich also mich da nicht dran vergreifen, nicht? Nur als Modell für die Königsherrschaft Jesu Christi, taucht sie also nur wirklich nicht. Da gibt es eine alte Holländerin, Frau von ungeheurem Format, die Corrie ten Boom, die durch Jahrzehnte in allen Kontinenten eine Menge getan hat, um den Namen Jesu Christi und seine Liebe bekannt zu machen. Und die hat das einmal ungefähr sinngemäß so folgendermaßen ausgedrückt. Sie hat gesagt, ich lobe Jesus dafür, dass er der König meines Lebens ist. Aber der Ministerpräsident bin ich selber. Ne? Ich habe den Eindruck, das ist der Nenner, auf dem man das mit unserem Christsein oft bringen kann. Das ist die Sache mit der Königsherrschaft Jesu. Ja, er ist der König. Aber dann mehr so konstitutionelle Monarchie wie in England. Nicht so ein staatlicher Frühstücksdirektorin oder Direktor. Nicht so fürs Schaufenster muss man was tun. Nicht? Repräsentanz, Glanz und Glitter, was fürs Auge, was fürs Gemüt, wo man sich wirklich mit Stolz vorzeigen kann. Aber die Politik, das, was tatsächlich geschieht, bestimmt die Regierung. Ich finde es immer so schön, bei jedem Regierungswechsel in England ist es so, dass die Königin dann als Thronrede die Regierungserklärung verliest. Aber geschrieben wird sie vom Premierminister. Und dann muss sie also gelegentlich also immer das Gegenteil von dem lesen, was sie vor ein paar Jahren gerade vorgelesen hat. Da hat sie gar keine Freiheit. Ich kann nicht das anders machen. Das ist doch fantastisch, ne? So. Und ich finde, diese Sorte von Königsherrschaft, von Königsherrschaft Jesu Christi, die ist im Christentum durchaus gang und gäbe. Jesus ist die große, alles überstrahlende Königsfigur für die Repräsentanz. Eindrücklich, hochgelobt. Für keinen gibt es so großartige Veranstaltungen wie für ihn. Das muss auch in unserem Land. Man muss sich doch mal, ich habe jetzt eine Statistik gelesen und der Kirchenbesuch in Deutschland ist ja kümmerlich, aber es sind doch jeden Sonntagmorgen 1,9 Millionen Menschen, die in Gottesdienst gehen. Das ist auf 61 Millionen nicht das Gelbe vom Ei. Aber fragen Sie mal, ob es irgendwo in der Welt irgendeine Person, ein Gegenstand, ein anders ist. Die Bundesliga, habe ich gestern gehört, 177.000 Zuschauer, nicht? Was ist das für eine Sekte? Kann man doch vergessen. Kann man doch vergessen. Also, da muss man ja sagen, es gibt niemanden, für den es in unserem Land bis zu diesem Tage so eindrucksvolle Festveranstaltungen gibt. Demonstrationen für seine Herrlichkeit, wie für Jesus. Man hält es kaum für möglich, aber selbst konkurrenzlos. Aber es ist doch mehr so dieses, Jesus ist für die große Repräsentanz und die Politik machen wir selber. Hier liegt der Hund begraben, meine ich, oder der König, oder wer auch immer, nicht? Nun, dass es kein Missverständnis gibt. Jesus ist der König der Welt. Denke nur niemand, wir müssten ihn dadurch, dass wir ihn zum König wählen, erst zum König machen. Das ist überhaupt nicht zur Diskussion. Jesus ist unabhängig von unserem Beifall und von unserer Nachfolge Herr der Welt. Luther sagt deshalb in seiner Erklärung zu dieser Vater unser Bitte, Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet von sich selbst. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Das Gebet, deine Herrschaft, deine Königsherrschaft komme, soll kommen, ist also die Bereitschaftserklärung, die ich jetzt ganz bewusst ausspreche, dass diese Königsherrschaft sich auch auf mein kleines Leben erstreckt. dass ich mein Leben ganz bewusst ihm unterstelle. Es geht um die Macht in meinem Leben. Das ist immer ein ganz heikler Punkt. Man kann über vieles reden, aber die Frage nach der Macht ist ein ganz, ganz heikler Punkt. Und das ist die Frage, vor der wir jetzt stehen. Das ist ja immer so ein bisschen kritisch mit dieser Predigtreihe. Weil wir ja immer in der Entscheidungssituation stehen, ob man im Anschluss an die Predigt des Vaterunser eigentlich mitvollziehen will. Ob man es mitsprechen will. Denn es steht ja gleich auf dem Programm. Und insofern ist es immer sehr spitz. Wir müssen uns das jetzt schon sehr gut überlegen, ob wir das eigentlich wollen. Ob wir das beten wollen, was Jesus uns da in den Mund legt. Deine Königsherrschaft komme. Ob wir das wollen, dass unsere Lebenspläne wirklich der Regierung des Jesus Christus unterstellt werden. Dass er sie bestimmen darf. Ob wir das wollen. Zu fragen, Herr, nicht was ich mir vorstelle, sondern was willst du, dass aus meinem Leben wird? Das heißt es, er soll die Herrschaft haben, die Königsherrschaft. Wollen wir ernst nehmen, dass wir zur Entfaltung unseres Lebens nur da kommen, wo unser Leben durch und durch regiert wird von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus? Das ist die Entscheidungsfrage, die hier hintersteht. Sehen Sie, Jesus ist kein Anhalter an der Straße. Das wäre auch ein Bild, das passt für unsere Art und Weise Christentum. Da steht einer an der Straße und will mitgenommen werden. Und wenn ein großmütiger Zeitgenosse den Eindruck hat, jo, die gleiche Richtung fahre ich auch, dann nimmt er ihn mit. Und zwar nimmt er ihn so weit mit, wie sich die Streckenführung der Ziele beider gerade überschneidet. Wenn der Beifahrer nun irgendwo anders hin will, wo der Autofahrer nicht mehr hin will, muss er eben aussteigen und muss sich versuchen, ein anderes Auto zu angeln. Und da habe ich den Eindruck, das ist neben dem Frühstücksdirektor und diesem Repräsentantenkönig, ist der Beifahrer das zweite Bild, unter dem wir Jesus verstehen. Dass Jesus in unser Leben reinkommen darf, das wird unter mancherlei Gesichtspunkten für sinnvoll gehalten. Dies und jenes Problem kann er einem lösen und diese und jene Hilfe geben. Aber er soll doch immer nur so lange mitfahren und er kann doch immer nur so lange mitfahren, wie seine Vorstellungen mit unseren Wünschen übereinstimmen. Und wenn die auseinandergehen, muss Jesus eben aussteigen. Nicht? Wie oft haben wir das erlebt? Nicht zu zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Entscheidung von Menschen, von jungen und von alten Leuten, die sagen, wir wollen mit Jesus Christus leben. Sie lassen ihn voll einsteigen in ihr Leben. Wir wundern uns, warum sie dann irgendwann weg sind, alles wegschmeißen. Die Sache ist gar nicht zum Verwundern, die ist ganz selbstverständlich. Entweder hat man Jesus als König ins eigene Leben eingelassen, dann bestimmt er das Leben, dann bleibt das. Oder man hat ihn als Beifahrer mitgenommen, dann kann er nur so lange dabei bleiben, wie er auf dem Kurs mitfährt, den wir steuern. Und wenn er nicht mehr mitfährt, dann steuern wir unseren weiter und er muss eben aussteigen. Das ist das Ganze. Es ist eben zweierlei, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Das tun viele. Das sagt noch sehr wenig. Dabei kann man sich auch eine Laus in den Pelz setzen, die nimmt man schließlich auch auf. Es geht darum zu beten, deine Königsherrschaft soll kommen. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Erst da fängt das Christsein an. Das andere wird ein frommes Jugenderlebnis, kann man vergessen. Da können wir im Weiglaus ein Lied von singen. Da können wir ein Lied von singen. 60 Jahre Geschichte und so. Mancher durchgegangen, der Jesus als Beifahrer aufgenommen hat und wieder hat aussteigen lassen, wo es ihm nicht mehr passte, nicht? Wenn es im Berufsleben nicht mehr klappte und wenn es nicht, Ehe und so, hat man immer aussteigen lassen. Sprüche gemacht und so, damals, nicht? So, hat man das alles ein bisschen einseitig gesehen. Wir stehen vor der Frage, ob wir dieses Gebet, das Jesus uns in unseren Mund legt, ob wir das eigentlich beten wollen. Deine Königsherrschaft.
komme in mein Leben.
Ich weiß nicht, ob wir alle dieses Gebet so Sonntag für Sonntag, wie wir das so beten, ob wir das alle in der ganzen Tragweite und vollem Bewusstsein gebetet haben. Und wenn Sie das gleich mitbeten, laut und vernehmlich, sodass rechts und links es mitgehört werden kann, darf man Sie draußen vor der Tür dabei behaften? Das haben Sie gesagt. Herr, deine Königsherrschaft soll kommen. Jetzt gehen wir damit in diesem Tag nach Hause unserer Familien, in unserem Beruf und haben ihm gesagt, vor Zeugen gesagt, du sollst der Herr sein. Das hat eine Menge Konsequenzen. Dessen sind wir uns hoffentlich klar. Ein hochbrisantes, hochbrisantes Gebet. Das ist das Erste. Wer regiert die Welt? Nun, wir laden Jesus ein. Er ist der König der Welt. Aber nun kommt es darauf an, dass seine Herrschaft sich in unserem Leben auswirkt und nicht ein Königtum aller England wird. Zwischendurch ein Lied singen, da gibt es ja diesen, brauchst du gar nicht aufzusagen, Bibelvers, trachte zuerst nach dem Reich des Herrn und nach seiner Gerechtigkeit, sonst wird euch solches alles zufallen. Aus der Bergpredigt diesen Einsatz können wir singen. Zuerst nach dem Reich des Herrn und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Amen, Halleluja, 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 Halleluja. Wer regiert die Welt? Erstens, Königsherrschaft aller England? Nein. Zweitens, mit sanfter Gewalt, es ist doch ungewöhnlich, dass um das Kommen einer Herrschaft gebetet wird. Ich meine, da muss man Krieg führen drum, oder wie in Korea ein Staatsreich machen oder so, da wird geschossen und mit Gewalt geht das doch nur. Was nützt da beten? Beten ist eigentlich in unserem ganzen Sprachgebrauch und Denken die Tätigkeit der absoluten Ohnmacht. Wenn man nichts mehr tun kann, dann kann man auch beten. Und die meisten sind doch noch, auch wenn der Satz nicht mehr so gesagt wird, weil wir nicht mehr so kernig veranlagt sind, aber meisten sind doch noch auf der Linie dieses Spruches, der das Kind betet, der Mann will. Nicht? Ein Ausleger des Vaterunsers hat den Satz geschrieben, als Betende, also indem wir um die Königsherrschaft Gottes bitten, nicht kämpfen, sondern bitten, als Betende bauen wir auf die sanfte Gewalt der unwiderstehlichen Liebe Gottes. Das ist es. Wir haben keine Wahl. Wenn wir Jesus König sein lassen, dann müssen wir eben auch seine Politik annehmen. Da haben wir keine Wahl. Wir können ihn nicht als König annehmen und ihm unsere Politik vorschreiben. Und seine Politik ist die der Durchsetzung seiner Herrschaft in dieser Welt mit der sanften Gewalt seiner unwiderstehlichen Liebe. Das ist der Punkt. Die Grundentscheidung in der Politik Gottes, dass er nicht mit der Faust, sondern mit der angenagelten Hand regiert, als er gekreuzigt. Dass er mit der leidenden Liebe die Menschen bewegt. Nun muss man ja aller Nüchternheit sagen, dass Jesus in seinem Leiden und Sterben und diesem Ausdruck seiner Liebe mehr Lasten in dieser Welt wegbewegt, als alle Gewaltbemühungen zusammen, das ist ein Hohn, sowas zu vergleichen, das, was wir in der vermeintlichen Gewalt und Zwang und Ellbogenmanier versuchen zu lösen, schafft ja immer nur neue Probleme und neue Lasten, neue Schuld und neues Leiden. Deshalb hat Jesus diesen einen Grundsatz seiner Politik entschlossen zum Kernpunkt seiner Königsherrschaft gemacht. Er regiert durch die leidende Liebe, die sich am Kreuz hingibt für die Menschen, um sie zurückzugewinnen durch Vergebung der Schuld, in die Füße zu waschen, ihnen die Dreckarbeit zu tun. Wenn wir fragen, welche Zeichen für den Anbruch der Herrschaft Gottes gibt es, dann werden wir in der Bibel verwiesen darauf, dass Jesus signalhaft die Kranken heilt, sich mit den Ausgestoßenen und Verachteten an einem Tisch sitzt, um vor aller Welt zu demonstrieren, dass er mit denen lebenslang zusammengehören will, ihnen die Freundschaft anbieten will. Das ist Durchbruch der Königsherrschaft Jesu. Und es findet dann ein Höhepunkt, der Staatsreich passiert endgültig am Kreuz und der Auferweckung. Da bricht es durch. Er bittet uns. Und diese Bitte, die Herrschaft, die wohltuende Herrschaft sich gefallen zu lassen, drückt sich noch darin aus, dass er uns die Bitte um das Kommen seiner Herrschaft in den Mund legt. Er bittet uns zu bitten. Hören wir das doch mal. Er erwartet nicht, dass wir geschockt stramm stehen, sondern er würdigt uns als Partner, die er einlädt, deren Antwort gefragt ist, deren Hingabe in Liebe er sucht. Als Antwort auf seine Hingabe in Liebe für uns. Wenn wir unter die Herrschaft Gottes kommen, dürfen wir aufatmen. Wissen Sie, wenn so Machtergreifungen stattfinden, können wir in diesen Tagen wieder sehen, nicht? Dann ist es immer begleitet mit Ausgangssperren, Panzer aufwarten, Einschüchterungen, totaler Militarisierung des Lebens. Da kann man nicht mehr atmen, da wird man eingeschüchtert. Wenn Jesus die Macht ergreift in unserem Leben, beginnt das Aufatmen. Ich frage mich, wollen wir im Ernst Jesus diese Politik zum Vorwurf machen? Wollen wir im Ernst das kritisieren und sagen, wir sind so schlapp? Ne? Wollen wir im Ernst sagen, er müsste sein wie die Diktatoren dieser Welt, die nicht nach uns fragen, sondern einfach uns überrollen mit ihren Gewaltmitteln? Ist doch unbegreiflich. Da kommt der allmächtige Gott in diese Welt, wird demütig und niedrig, behandelt uns wie ein rohes Ei, in Liebe umwirbt er uns, tut alles für uns. Bittet uns, lasst euch versöhnen mit Gott, legt uns die Bitte in den Mund, möchte ein partnerschaftliches, ein menschliches Verhältnis mit uns haben. Uns heilen, uns zum Aufatmen bringen. Und dann münzen wir ihm dies um als Hauptargument gegen sagen, hoch Jesus, ne? Ellbogen haben, vermitteln Respekt in dieser Welt. Noch bestimmt die sanfte Gewalt seiner leidenden Liebe, seiner Herrschaft. Das ist wichtig, dass wir es begreifen. Das ist das, die Not mit diesem Gebet. Man kann es ablehnen, man kann die Herrschaft Gottes rausgeben, man kann sie verachten, man kann sich aufblähen und behaupten, man wäre selber der King. Und Gott lässt es in seiner Liebe geschehen, er lässt es geschehen, er lässt noch Spielraum. Weil er ganz und gar auf die sanfte Gewalt der Liebe gesetzt hat. Manchmal weiß man nicht, ob er seiner Ehre damit einen guten Dienst tut. Aber eins ist klar, ihm und mir tut er damit einen lebensrettenden Dienst. Gebe Gott nur, dass wir es begreifen. Aber dann als drittes sei noch gesagt, wir beten aufs Ganze. Wer regiert die Welt? Ist das nur Königsherrschaft aller England, sagten wir erstens? Wir haben zweitens die sanfte Gewalt. Und jetzt drittens noch, wir beten aufs Ganze. Jetzt ist die Herrschaft Gottes in der Gestalt der leidenden Liebe, der Verborgenheit, der Bezweifelbarkeit da. Man kann seine Witze drüber machen, man kann sie verachten, man kann sich selber hochspielen. Aber wir beten aufs Ganze. Deine Herrschaft komme, bedeutet nämlich nicht nur, sie komme zu mir privat, auch in mein Leben und in anderer Leute Leben, sondern es heißt auch, richte sie auf in Eindeutigkeit, sichtbar für Freund und Feind, komme bald, Herr. Das wird bedeuten, er kommt zum Gericht. Er kommt zur Totenauferweckung. Er kommt zur Neuschöpfung des Himmels und der Erde. Er wird die neue Welt schaffen. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass Jesus und sein Reich nicht nur leise privat kommt, sondern dass es eine öffentliche, universale Angelegenheit ist. Dann werden wir die Wahrheit des Wortes erfahren, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Das Erdreich besitzen. Wenn Sie in dem Augenblick, in dem wir diesen Satz beten, deine Herrschaft komme, stellen wir uns nicht nur persönlich mit unserem Leben ganz unter die Herrschaft Jesu, sondern wir stellen uns auch in den weltweiten Zusammenhang der Pläne Gottes, seiner Herrschaftsdurchsetzung in dieser Welt. Unter der Gewissheit, dass da nichts ungewiss ist, dass so wahr er auferweckt wurde am Ostermorgen, so wahr kommt er als der Vollender der Geschichte, als der Richter und Neuschöpfer der Welt. So gewiss gibt es, dass man verloren gehen kann in Ewigkeit und dass man zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott kommen kann, so wahr man zu diesem Jesus gehört. Das hat für unsere Lebensweise jetzt hier erhebliche Konsequenzen. Wir werden alle miteinander im Laufe der Zeit angesichts der weltweiten Probleme entweder erdrückt von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, auslöschen in Gedankenlosigkeit und Verantwortungslosigkeit und sagen, lass doch laufen, da kann überhaupt kein Mensch sich drum kümmern, das schaffen wir doch nicht zu ändern. Viel Resignation und Verzweiflung liegt über dieser Welt. Und man hat den Eindruck, dass das das beherrschende Klima wird. Oder wir werden diesen Satz beten, deine Herrschaft komme, und uns ausrichten auf seinen Sieg, auf den Durchbruch und die Vollendung seiner neuen Welt und deshalb mutig rangehen, jetzt schon seinen Willen zu tun, helfend und ändernd, Zeichen aufzurichten dafür, dass Jesus der Herr dieser Welt ist und dass er der Sieger sein wird, der für alles zum Durchbruch kommt. Lassen mich zum Schluss noch einmal Arko Habeck zitieren. Er sagt, im Blick auf diese Hoffnung, auf diese in unser Leben hinein gebetete Hoffnung, deine Königsherrschaft komme, es darf nicht alles bleiben, wie es ist. Es muss nicht alles bleiben, wie es ist. Es wird nicht alles bleiben, wie es ist. Lassen wir uns beten. Herr, wir bitten dich, zieh uns ganz und gar hinein in deine Herrschaft und vergib uns, wo wir dich missbraucht haben als Verzierung unseres Lebens. Hilf uns in ganzer Hingabe, deinen Willen zu tun. Amen.